Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute Morgen unter euch zu sein. Und wie schon erwähnt, ganz besonders freue ich mich, dass meine liebe Frau Katja mit dabei ist. Esslingen ist für mich ja kein fremder Ort. Ich hatte hier viel Verwandtschaft. Meine Oma kommt aus Esslingen, meine Mama ist Esslingerin. Sie sind beide nicht mehr am Leben, aber wir haben sie in sehr guter und segensreicher Erinnerung. Israel ist ein umkämpftes Thema und egal wie du was sagst, du kannst immer ins Fettnäpfchen treten. Ich war jetzt erst in Israel, vor einer guten Woche bin ich zurückgekommen und wir waren im Land wieder unterwegs, von Norden bis Süden, Osten bis Westen. Und was ich wieder wahrgenommen habe, seit dem 7. Oktober 23 war ich jetzt 9-mal in Israel. Das jüdische Volk ist nach wie vor zum einen traumatisiert, aber zum anderen hat es auch eine unglaubliche Hoffnung. Es geht weiter und man spürt, dass es einen Gott gibt, der über seinem Volk wacht. Ich habe einen kurzen Film mitgebracht, den wollen wir uns auch gleich mal anschauen. Da sehen wir auch ein Stück weit, wie es dem jüdischen Volk, wie es Israel geht. Und ihr alle habt es mitbekommen, das ganz große Thema, das die Weltpolitik auch gerade beschäftigt, das ist die Situation im Iran. Und der Iran ist eine ganz große Bedrohung für Israel. Und ich habe wenige Tage nach diesem 12-Tage-Krieg letzten Juni Ariel Sharus Shalikar getroffen. Er ist einer der Armeesprecher Israels für den deutschsprachigen Raum. Und ich habe ihn mal nach seiner Einschätzung gefragt und habe einen Film mit ihm gemacht. In Deutschland wird ja auf Diplomatie und auf offene Gesprächskanäle gesetzt. Kritiker allerdings werfen der deutschen Politik vor, durch den milliardenschweren Handel mit dem Iran, das iranische Regime letztendlich wirtschaftlich und dadurch auch militärisch stabilisiert zu haben. Und Israel zahlt die Rechnung. Israel muss sich vor einem Land schützen, gegen das es gar nichts hat. Und die Iraner, der Großteil der Iraner, sind eigentlich gute Freunde mit dem jüdischen Volk. Wir selber haben es gesehen beim internationalen Holocaust-Gedenktag, den wir erst vor wenigen Wochen begangen haben, am 27. Januar, waren etliche Iraner da, die unbedingt unsere jüdischen Gäste aus Israel treffen wollten. Und da gab es wirklich sehr tolle Begegnungen. Aber wir wollen uns mal ganz kurz diesen Film anschauen. Hier im Bild seht ihr Itai Lachmann. Unsere Aufgabe, wie auch schon erwähnt von Pastor Ralf, ist auch Israel ganz praktisch zu unterstützen. Wir haben auch eine ganze Menge Produkte draußen dabei. Die könnt ihr nachher mitnehmen. Unter anderem sind das Pflegeprodukte von Arogot, die ohne chemische Zusätze hergestellt werden. Fantastische Produkte, ich selber nehm's auch, schaut mich an. Und ich lade euch ein, kommt nachher raus an unseren Tisch und nehmt die Sachen mit. Das ist letztendlich ein Segen, weil wir müssen verstehen, dass die komplette Industrie eingebrochen ist. Sie haben in erster Linie auch vom Tourismus gelebt. Und das ist alles nach unten gegangen seit dem 7. Oktober. Aber Christen helfen mit. Und das sage ich auch immer den Freunden in Israel. Hinter mir stehen tausende Christen, die lieben Israel, die beten für euch. So, wir schauen uns das mal an. Ich klicke gerade mal weiter.
Hinter dieser Öffnung im Felsen verbirgt sich eine der berühmten Höhlen von Qumran. Nee. Zwei arabische Hirtenjungen finden die ältesten erhaltenen
Bibelanschriften,
Texte aus dem jüdischen Tanach.
Vor dem Angriff Israels,
und die bedeutendste Schriftrolle ist die Jesaja-Rolle, vollständig erhalten, über 2000 Jahre alt, eine Sensation.
Diese Sensation befindet sich im Schrein des Buches in Jerusalem.
Das am meisten ein ganz zieht klarer Fall ist, den man nicht einfach so dahinstellen kann.
Es ist eine komplett erhaltene Abschrift des Buches Jesaja. Stammt aus der Zeit um 200 vor Christus.
In direkten Verhandlungen, indirekt.
Vielleicht kann man den Film verwenden, den ich ganz am Schluss euch nochmal gegeben habe. Das sind jetzt irgendwie zwei Filme übereinander. Wie auch immer, schaut euch mal dieses Bild an. Eine Rakete des Iran hat eine furchtbare Zerstörung gebracht. Es war eine Rakete, die im Juni eingeschlagen ist in dieser großen Stadt Bat Yam. Und hunderte Wohnungen sind nicht mehr bewohnbar. Es gab viele Verletzte. 550 Raketen wurden im Juni abgeschossen. Und das Wunder, dass man wirklich sagen muss, dass dort geschehen ist in Israel, dass durch diese vielen Raketen aus dem Iran, und das sind GPS-gesteuerte, zerstörerische Raketen, man sieht es hier im Bild, es hat nur 30 Tote gegeben in Israel. Benjamin Netanyahu sprach zuvor von tausenden Toten, die es geben wird, wenn Israel den Iran letztendlich präventiv angreifen muss. Und schon daran, das sieht auch jeder Israeli so, das war ein Wunder, dass nicht so viel passiert ist, wie man es eigentlich geahnt hätte. Und ich glaube, wenn wir an den Iran denken, vielleicht können wir das nächste Bild zeigen, bitte. Da gibt es eine sehr interessante Prophetie, die schon vor 2600 Jahren aufgeschrieben wurde von Jeremia. Und Jeremia sieht eine Zeit voraus, in der Elam, das ist der Iran, ja, genau nochmal das letzte Bild bitte. Es sieht eine Zeit voraus, wo das iranische Volk in alle Himmelsrichtungen zerstreut werden. Heute leben in 125 Ländern auf unserer Welt Iraner, Perser mit Bürgerrechten. Und was wir sehen hier, was vor 2600 Jahren notiert wurde, das erfüllt sich letztendlich vor unseren Augen. Elam wird verzagt sein. Die Obersten, sie sitzen einige Stockwerke unter der Erde, verstecken sich, weil sie Angst haben. Und am Ende der Tage, und das ist eigentlich die tolle Botschaft, wird Gott das Geschick des Irans, Persiens, ja, früher hieß es Elam, ändern. Und im Iran gibt es 75.000 Moscheen, 50.000 davon stehen leer, aber das Christentum wächst, das Interesse an Jesus wächst, es kommen jeden Tag neue, kommen Menschen zum Glauben und man sagt eigentlich, dass das größte Gemeindewachstum im Moment im Iran stattfindet. Natürlich alles verdeckt und Sie müssen aufpassen, das ist nicht so einfach wie bei uns, wo wir ungestört uns versammeln können. Aber die gute Nachricht ist, die Botschaft der Befreiung, die Botschaft Jesu, sie ist da. Und ich glaube, wir werden nachher eine Gebetszeit haben. Ich möchte euch ermutigen, dass wir auch für unsere Freunde im Iran beten, dass dieses fürchterliche Regime der Mullahs zu einem Ende kommt. So, wir kommen zu unserer Botschaft und habt ihr alle eure Bibeln dabei? Schlag doch mal auf Römer 1, Vers 16. Wir haben heute schon von Paulus gehört und insofern passt es ganz gut. Und da schreibt der Paulus an die Gemeinde in Rom: Zu dieser Botschaft bekenne ich mich offen, ohne mich zu schämen. Denn es ist eine Kraft Gottes. Das Evangelium ist eine Kraft Gottes für jeden, der glaubt. Es bringt Rettung und Befreiung. Und jetzt wird es interessant. Das gilt zuerst den Juden. Es gilt aber auch für alle Nichtjuden, für alle Nationen. Interessant ist, dass wir hier zwei Volksgruppen sehen. Wir sehen zum einen die Volksgruppe der Juden und zum anderen alle anderen Volksgruppen, die Nationen, die Griechen, wie es auch in der Bibel immer wieder genannt wird, als Überbegriff für Nichtjuden. Und das zieht sich letztendlich durch von 1. Mose 12, von Abraham, durch dich, durch das jüdische Volk, werden einmal alle Nichtjuden gesegnet werden. Da beginnt das und es geht durch bis zur Offenbarung. Und wir lesen in der Offenbarung von diesen 144.000 Juden, ja, wie auch immer die Zahl zu verstehen ist, und von einer riesigen, unzählbaren Schar von Nichtjuden, die alle glauben an diesen herrlichen, wunderbaren Gott Israels. Und deswegen nenne ich auch diese Predigt heute 1 und 1 ist. Wie viel? 1 und 1 ist 1. Das ist himmlische Mathematik, wir werden es heute noch erfahren. Und liebe Freunde, dieses zuerst, das ist kein historisches Detail. Es ist unser geistliches Fundament. Und um zu verstehen, warum Paulus der römischen Gemeinde und letztendlich uns heute hier in Esslingen das in diesem Brief so radikal einschärft, müssen wir uns mal mit der Metropole der Antike beschäftigen, mit der Metropole Rom, die größte Stadt des ersten Jahrhunderts. So könnte es vielleicht ausgesehen haben, das Forum Romanum. Heute ist da nicht mehr viel davon übrig. Vielleicht können wir das nächste Bild zeigen. Vielen Dank. Und stellt euch mal dieses antike Rom vor. Eine Millionenstadt. Es war damals das pulsierende Herz der Welt. Und mittendrin lebten 50.000 Juden. Man weiß von mindestens 14 Synagogen, die es damals gab, die Namen. Und man geht davon aus, dass es in ganz Rom mindestens 50, 60 Synagogen gab. Die Juden genossen ganz bestimmte Privilegien, die damals einzigartig waren. Sie durften den Schabbat halten. Das heißt, jeden siebten Tag durften sie sich Zeit nehmen für ihre Gottesdienste. Damals gab es noch keine Sieben-Tage-Woche, die kam erst Jahrhunderte später. Aber die Juden hatten dieses Privileg und letztendlich muss man sich mal vorstellen, sie hatten dieses Privileg in einer Sklavenhaltergesellschaft. Und es war ein unerhörtes Privileg, das das jüdische Volk damals hatte. Und letztendlich war es aber auch ein Zeugnis für diesen großen, mächtigen Gott, der sich selber darum gekümmert hat, dass das jüdische Volk in diesem großen römischen Reich ihren Schabbat halten konnte, dass sie ihre Gottesdienste feiern konnten und dass sie einen Tag hatten, an dem sie sich auf die Bibel und auf ihren Gott konzentrieren konnten. Die Gemeinde in Rom, das war keine Neugründung von Paulus, sie entstand vermutlich durch jüdische Pilger aus Rom, die im Jahr 33 unserer Zeitrechnung bei diesem berühmten Pfingstwunder im Tempel in Jerusalem dabei waren. So könnte der Tempel vielleicht ausgesehen haben. Und ich glaube, durch diese Petruspredigt glaubten sie, diese Pilger aus Rom, diese jüdischen Pilger aus Rom, an Jesus als den Messias. Und diese Juden, sie trugen dann das Feuer nach Rom. Die Gemeinde war von Anfang an, und das müssen wir verstehen und wissen, sie war von Anfang an jüdisch geprägt. Die Apostelgeschichte berichtet uns davon, dass Pilger aus Rom in Jerusalem waren. So, dann kam aber das Jahr 49, ein politisches Beben. Kaiser Claudius, er wies alle Juden aus Rom aus. Und von heute auf morgen waren die Gründer der Gemeinde weg. Waren die Bibellehrer weg, die Leute, die an jedem Samstag, an jedem Schabbat die Predigten vorbereitet hatten. Und diese jungen Hauskirchen in Rom, bestanden plötzlich nur noch aus Nichtjuden. So wie wir heute Morgen. Eine Gemeinde aus Nichtjuden. Mindestens 5 Jahre lang haben sie sich dann weiterentwickelt, ohne ihre jüdischen Lehrer. Und als die Juden nach dem Tod des Kaiser Claudius wieder zurück durften, der nächste Kaiser war Kaiser Nero, da war die Situation angespannt. Die Nichtjuden sagten vielleicht zu den Juden, die zurückgekehrt sind, wir haben uns modernisiert. Schön, dass ihr wieder da seid, aber setzt euch mal in die letzte Reihe. Wir brauchen eure alten Traditionen nicht mehr. Wir sind jetzt die neue Kirche. Paulus hat offensichtlich von diesen Entwicklungen erfahren, vermutlich auch von seinen Freunden Aquila und Priscilla, die er in Korinth getroffen hat. Und er war zutiefst besorgt. In diese Schieflage seiner Besorgnis, in diese Schieflage hineinschreibt Paulus den längsten Brief seines Lebens. Paulus war kein Theoretiker. Er wurde ausgebildet bei dem berühmten Gamaliel, einem der Lehrer, kann man eigentlich sagen, in Jerusalem. Und Paulus wusste ganz genau, das Alte Testament, der Tanach, das ist kein altes Buch im Sinne von überholt oder altmodisch, sondern es ist das Wort Gottes. Und ganz nebenbei, liebe Freunde, es gab ja zur Zeit des Paulus auch gar keine andere Bibel. Da gab es ja noch kein Neues Testament. Die ersten Gemeinden waren in der Lage, das Evangelium Gottes, das Evangelium Jesu Christi, rein aus dem sogenannten Alten Testament zu predigen. Jesus selber hat sich aus dem Alten Testament erklärt. Wir lesen das so wunderbar, zum Beispiel in Lukas 24, wie er sich aus den Schriften, aus den Propheten und aus den fünf Büchern Mose erklärt. Da wäre ich gerne dabei gewesen. Und dann öffnet er ihr den Jüngern den Sinn, die Schriften zu verstehen. Das heißt, Paulus wusste im Grunde genommen ganz genau aus 1. Mose 12, dass mal eine Zeit kommen würde, wodurch das jüdische Volk, die ganzen Nichtjuden, die damals gelebt haben, erreicht würden mit der frohen Botschaft des Evangeliums. Er kannte diesen Vers aus Jesaja 43, in dem es heißt, ihr seid meine Zeugen. Damit war Israel gemeint mit diesen Zeugen. Jesus hat diesen Auftrag letztendlich nur nochmal aktiviert, kurz vor seiner Himmelfahrt. Er hat diesen alten Prophetenvers, der damals 600 Jahre alt war, hat er aktiviert und hat es seinen Freunden gesagt, ihr seid jetzt die Zeugen, geht ihr in alle Welt und erzählt diese frohe, freimachende Botschaft. Und wir müssen verstehen, das war damals für alle ein Geheimnis. Wie sollte denn das funktionieren, dass auch die Nichtjuden zu diesem Glauben an diesen einen Gott kommen könnten? Und wir müssen verstehen, dass Israel damals wie auf einer Insel gelebt hat. Israel war im Römischen Reich umgeben von einer Vielgötterei. Ich habe da ein Bild mitgebracht, wo ihr einen Teil, nur einen kleinen Teil dieser Götter sehen könnt. Es gab zwar damals einige Konvertiten, da lesen wir auch in der Apostelgeschichte davon, aber die Hürde für eine Konversion, die war äußerst hoch, vor allem für Männer. Und die große Frage war eben, das große Geheimnis war, wie sollten denn auch die Nichtjuden zu diesem Gott der Bibel kommen? Wie sollten denn auch die Nationen mit diesem Gott der Juden in Kontakt kommen? Im Epheserbrief begegnet uns dieses Geheimnis nochmal. Und da schreibt Paulus an diese Gemeinde in Ephesus, ihr wisst, dass Gott mir, ich füge dazu, mir dem Juden, den Auftrag gegeben hat, euch, den Nichtjuden, den Menschen aus den Völkern, von seiner Gnade für alle Menschen zu erzählen. Gott selbst hat mir dieses Geheimnis, da haben wir es wieder, geoffenbart. Nämlich das Geheimnis, dass auch die Nationen, die Nichtjuden, diesen Gott kennenlernen können. Ja, nicht nur kennenlernen, sondern dass sie auch Miterben werden können an diesen herrlichen Verheißungen, die damit verbunden sind. Aber, liebe Freunde, nicht anstelle Israels, sondern als Teilhaber. Und das war die Sensation letztendlich. Dieser exklusive Bund Gottes mit seinem Volk wurde durch Jesus Christus weit geöffnet für alle Völker, aber bitte mit Demut und bitte mit Respekt gegenüber dem jüdischen Volk. Paulus benutzt deswegen das Bild des Ölbaums. Und er sagte Nichtjuden klipp und klar, können wir nochmal den Ölbaum anschauen, das ist eigentlich nicht wirklich ein schöner Baum, da gibt es viel schönere Bäume, aber seine Frucht ist Gold wert. Und er sagt den Nichtjuden klipp und klar anstelle auch dieses Ölbaums, ihr Nichtjuden, ihr seid nur die wilden Zweige, die unedlen Zweige, die in den edlen Ölbaum eingepfropft wurden. Also liebe Freunde, werdet bitte nicht stolz. Seine zentrale Mahnung lautet, nicht du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. Und daran hat sich bis heute nichts geändert. Ich habe vor einigen Wochen einen messianischen Pastor, was ist ein messianischer Pastor? Das ist ein jüdischer Mann, der an Jesus als den Messias glaubt. Und er hat vor Jahrzehnten eine Jesusgemeinde in Jerusalem gegründet, Benjamin Berger, in der Christ Church, eine wunderbare Kirche, Mitte des 19. Jahrhunderts gebaut. Und es ist, glaube ich, einzigartig auf der ganzen Welt. Die Kirchenfenster haben diese biblischen Symboliken. Und wir schauen uns mal eine Minute an, was Benjamin Berger zu diesem Thema zu sagen hat.
Also es ist einfach ein Bild von Römer 11. Paulus erklärt zu den Nichtjuden, dass sie eingepfropft sind in den edlen Ölbaum Israels und dass der Ölbaum sie trägt und nicht umgekehrt. Und dass es überhaupt nicht richtig ist, eine Trennung zu machen zwischen die Juden und die Nichtjuden innerhalb der Gemeinde. Dass manche Äste sind abgebrochen von den edlen Ölbaum, das waren die Juden, die nicht an Jesus geglaubt haben. Und Gott hat von einem wilden Ölbaum, das sind alle die aus den Nationen, Gott hat von einem wilden Ölbaum genommen und hat sie eingepfropft in den edlen Ölbaum, sodass die Einheit der gesamte Christenheit sich befindet innerhalb den edlen Ölbaum. Das haben die Apostel verstanden.
Eins und eins ist eins. Das ist der Plan des Himmels. Wir müssen uns heute fragen, im Jahr 2026, wenn wir auf die Kirche Jesu schauen, wo haben wir diese Verbindung zu dieser edlen Wurzel verloren? Wir erleben heute in unserem Land einen Antisemitismus, der sich getarnt als Israel-Kritik Bahn bricht. Und seit dem 7. Oktober 23 hat sich eine Welle der Feindseligkeit entladen, die uns als Gemeinde Jesu eigentlich erschüttern muss. Die 100 aktiven Synagogen in Deutschland, sie gleichen Festungen, die nur über Sicherheitsschleusen und 24/7 Polizeischutz begehbar sind. Wenn ihr nach Stuttgart geht, da ist eine größere Synagoge, wo jeden Samstag Gottesdienst gefeiert wird, 24/7 ein Polizeifahrzeug. Viele Juden denken heute daran, Deutschland zu verlassen. Und wir wissen auch von jüdischen Freunden, die ausgewandert sind nach Israel. An manchen deutschen Universitäten sind jüdische Studenten schlichtweg nicht mehr sicher. Junge Menschen feiern kontinuierlich auf Pro-Hamas-Demos öffentlich die Zerstörung Israels und die Auslöschung des jüdischen Volkes. Portale wie TikTok sind zu einem bösartigen Booster für Judenhass und Israelhass geworden. Und so weiter und so weiter. Und ich muss es leider sagen, unsere Mainstream-Medien, von denen hören wir meistens nur Halbwahrheiten bezüglich Israel. Und es ist oftmals eine einseitige Israel-Kritik zwischen den Zeilen zu spüren, die jegliches Maß verloren hat. Es gab im Gazastreifen keine Hungersnot. Ich selber war vor wenige Tage nach dem 7. Oktober 2023 in Israel. Der 7. Oktober, der größte Genozidversuch an Juden seit dem Holocaust. Und ich bin dort unten gewesen in diesen betroffenen Kibbuzim. Und ich habe das Grauen gesehen. Und wenn man das gesehen hat, kann man nicht mehr schweigen. In Be'eri, ich war erst vor einigen Tagen wieder, letzte Woche in Be'eri und habe dort mit Leuten gesprochen. Wir haben dort einen Mann interviewt, der wie durch ein Wunder dieses Massaker überlebt hat. In dieser Zahnklinik, diese berühmte Zahnklinik in Israel, weiß jeder, was es ist. Und ich habe da einen einminütigen Film mitgebracht, den schauen wir uns mal kurz an.
Sie kämpfen hier bis 2 Uhr nachmittags. Dann werfen die Terroristen Handgranaten in das Gebäude. Man kann überall die Einschlaglöcher sehen. Sie dringen ein, bringen alle um, vergewissern sich, dass auch alle tot sind und gehen wieder. Sie müssen wissen, die an Frieden mit ihnen geglaubt haben, sind alle tot. Und ich habe das Gefühl, dass jeglicher Frieden mit ihnen ebenfalls tot ist. Zumindest für den Moment. Wenn es nach ihnen geht, werden sie unsere Existenz hier niemals akzeptieren. Es ist entweder sie oder wir. Ich habe auch keine Lösung, aber ich sage ihnen, ich bleibe. Sie werden uns niemals von hier vertreiben.
Ich möchte uns die Frage stellen, woher bekommen wir unsere Informationen über Israel? Das beste Buch, die besten Informationen über Israel, die bekommen wir hier. Und wir sehen hier eine sehr ermutigende Vorausschau, eine Zeit, die einmal kommen wird. Im Moment ist sehr vieles umkämpft, übrigens auch in unserem Land. Aber es wird eine Zeit kommen, wo Gott in einer gewaltigen Art und Weise eingreift und wo die verfeindetsten Nationen und Volksgruppen gemeinsam den Herrn erkennen. In Jesaja 19 lesen wir von dieser Region Assyrien. Das sind heute die Länder Syrien, Iran, Irak, Libanon, Teile von der Türkei und Teile des Iran. Sie werden mal mit Ägypten zusammenarbeiten und Israel wird der Dritte im Bunde sein. Und gemeinsam werden diese Völker zu einem Segen für die ganze Welt werden. Im Moment fast aussichtslos, das zu glauben, aber es geschehen viele Aufbrüche. Ich habe es eingangs erwähnt, vor allem im Iran. Ich möchte euch ermutigen, connectet euch mit uns. Wir haben so Karten dabei, ihr dürft gerne eure Adresse dalassen. Und wir versuchen, andere Informationen über Israel zu senden und weiterzugeben. Paulus, ich glaube, er würde uns heute zurufen, eine Gemeinde, die sich von ihren jüdischen Wurzeln trennt, verliert ihre Lebensquelle. Wer Israel gleichgültig gegenübersteht, das ist das, was Paulus ausdrückt, oder gar Feindschaft hegt, er sägt an dem Ast, auf dem er selber sitzt. Und ich glaube, das, was Paulus der Gemeinde damals in Rom geschrieben hat, das ist heute brennender denn je. Und wir dürfen nicht denselben Fehler machen wie diese erste Gemeinde dort in Rom im ersten Jahrhundert. Eine Kirche, die Israel gegenüber gleichgültig ist, verliert automatisch irgendwann ihre Identität. Ich bin so froh, dass ihr das hier transportiert und dass ihr das auf dem Radar habt. Und ich glaube, das ist nachahmenswert und es ist mehr als wichtig, dass wir uns mit unseren Wurzeln, wo kommen wir her, beschäftigen. Wir sind Miterben, liebe Geschwister, nicht Alleinerben, Miterben. Und in dem Sinne heißt es, dass wir, die wir geistliche Leidenschaft ausüben dürfen, unseren Freunden, den Christen, unseren Gemeindemitgliedern, unseren Kirchenleuten, dass wir ihnen die Augen für die ewige Erwählung Israels und des jüdischen Volkes öffnen dürfen. Ich persönlich bin davon überzeugt, wenn vor 80 Jahren in unserem Land diese Wahrheiten von den Kirchenkanzeln gepredigt worden wären, hätte es vermutlich keinen Holocaust gegeben. Seit 1948 sind sie wieder in ihrem Land. Auch deswegen, weil Paulus in dem Römerbrief notiert, Gott ist mit seinem Volk noch nicht fertig. Seine Gaben und seine Berufungen sind unbereubar. Übrigens auch für uns. Wenn Gott sein Wort gegenüber Israel brechen würde, könnten wir uns dann auf diesen Gott verlassen? Auf keinen Fall. Israels Fortbestehen, ihr Lieben, das ist unsere Garantie für Gottes Treue. An Israel sehen wir, dass wir einen Gott haben, auch wenn es lange gedauert hat. Und wie wir schon heute Morgen gehört haben, wenn das jüdische Volk durch viele Schwierigkeiten ging. Aber die Prophetien sind voll damit, dass Gott mit seinem Volk nicht Schluss gemacht hat. Und ich muss dazu sagen, ihr Lieben, Gott liebt auch die Palästinenser, die Araber und die ganzen Menschen in dieser Region. Und da tut sich auch was. Wir als IZJ, wir helfen bei diesen vielen Projekten der Koexistenz mit. Und ich war erst vor einigen Tagen jetzt in Jericho, habe mich dort mit Freunden getroffen. Ihre Not ist nicht einfach. Es ist nicht einfach, dort heute in der sogenannten Westbank zu leben. Aber sie haben ihren Mut als Christen nicht verloren und sie beten zusammen. Und es war für sie eine Riesenermutigung, dass ein Christ aus Deutschland sich auch um sie kümmert. Und es ist gar nicht so einfach, heute in diese Gebiete zu kommen. Man muss sein Auto irgendwo abstellen, wird abgeholt von den Leuten. Also das sind schon gewisse Hürden, mit denen man da zu rechnen hat. Aber es war eine große Ermutigung, dass Christen aus Deutschland, ich war dort mit drei Pastoren, zu ihnen kommen und sie ermutigt werden. Liebe Geschwister, was bedeutet diese Botschaft für die kommende Woche? Und ich habe es versucht, mal zusammenzufassen. Kein Versteckspiel mehr. Ja? Legen wir unsere Scham ab. Wir schämen uns nicht dieses herrlichen Evangelium Gottes. Und stehen wir offen zu dieser frohen Botschaft, ihr Lieben, dass Menschen verändern kann. Jedes kurze, kleine Wort über die Liebe Jesu, sei es am Arbeitsplatz oder sei es in der Schule oder an der Universität, kann Gott gebrauchen, dass Gott zu Menschen redet. Geht hinaus in diese Woche und schämt euch des Evangeliums nicht. Es hat eine Kraft. Wenn wir es aussprechen, wird es eine Kraft haben. Unterschätzt niemals die Wirkung eines mutigen Bekenntnisses. Erstens. Zweitens. Wurzelcheck. Ich möchte euch ermutigen, macht mal einen Wurzelcheck. Und ihr Lieben, Jesus war kein Europäer. Er wurde in eine jüdische Familie hineingeboren und lebte und wirkte als Jude in Israel. Er hat Israel nie verlassen. Und ganz am Ende unserer Bibel, der 6. letzte Vers, er bringt es nochmal deutlich auf den Punkt, wo Jesus den Gemeinden sagt, ich bin die Wurzel und das Geschlecht Davids, der glänzende Morgenstern. Mit anderen Worten, ich komme aus einer jüdischen Familie und ich bekenne mich auch zu dem jüdischen Volk, dem Fleische nach. Jesus hat gepredigt, und das wollen wir nicht vergessen, das Heil, die Rettung, die Erlösung kommt aus den Juden. Kein Versteckspiel, Wurzelcheck. Nummer 3, Bibelcheck statt Fake News. Du feierst westliche Werte, du feierst Menschenwürde und Gleichberechtigung, dann bedank dich bei dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, dass er Juden berufen hat, diese Bibel zu schreiben. Und da wollen wir dankbar dafür sein, dass Gott das jüdische Volk berufen hat und es mit ihnen noch nicht Schluss ist. Viertens, Powercheck. Was ist der Powercheck? Es ist das Gebet. Und liebe Geschwister, das Gebet der Gemeinde, das ist kein ruhiges Hintergrundrauschen, sondern eine strategische Macht Gottes, die Ketten sprengen kann. Gott sei Dank sind uns die vielen Berichte in der Bibel erhalten, was passiert, wenn sein Volk anfängt, auf die Knie zu gehen und zu beten. Ich möchte euch ermutigen, am Dienstagabend wird es hier einen Gebetsabend geben. Der Raum sollte genauso voll sein wie heute Morgen. Gebet war eines der vier Fundamente der ersten Gemeinde. Sie blieben beständig in den Gebeten. Sie haben gebeten, was das Zeug hält. Sie haben ganze Nächte durchgebetet für gewisse Situationen, die mit einem einfachen Gebet einfach nicht hinzubekommen waren. Aber Gott hat ihre Gebete erhört. Gefängnistüren sind aufgegangen und so weiter, weil sein Volk zusammenkam und den Namen des Herrn angerufen hat. Ich möchte euch ermutigen, Gebet ist ein Schlüssel für ein kraftvolles Glaubensleben. Gebet ist die Leitung, durch die Gottes Kraft fließt und freigesetzt wird. Und ich glaube, wenn wir für Jerusalem beten und für den Frieden Jerusalems, das sollte auch unsere Aufgabe sein als Gemeinden, dann sind das irgendwie keine frommen Wünsche, sondern das ist eine Proklamation von Gottes Treue, dass Gott mit seinem Volk noch nicht abgeschlossen hat. Und diese Gebete können die Mauern des Hasses, der im Nahen Osten immer noch so extrem wütet, einreißen und den Weg freimachen für eine göttliche, übernatürliche Versöhnung. Möge Gott uns die Augen öffnen für dieses wunderbare Geheimnis unserer Identität, eingepfropft zu sein in seine Gnade, getragen von einer Wurzel, die niemals stirbt. Geht hinaus in diese Woche mit der Gewissheit, die Wurzel trägt euch. Das Evangelium ist die Kraft Gottes. Seid mutig und zeigt die Liebe Gottes allen Menschen, die ihr trefft. Amen.